Kunst ist für mich kompromisslos. Kunst hat für mich überhaupt nichts mit Kapital zu tun, um das Konto zu vermehren, hat damit überhaupt nichts zu tun. Kunst hat mich zu einem zufriedenen, glücklichen und auch sehr erfolgreichen Menschen werden lassen.
Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
Die Wände sind über und über mit Bildern bedeckt. Rahmen an Rahmen hängen bedeutende Werke des österreichischen Übermalungskünstlers Arnulf Rainer. Dazwischen wichtige Werke von Günter Brus und von Art Brüt-Künstlern wie August Waller und Oswald Schirtner.
Helmut Zambo, Unternehmensberater und geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Hamm-Kliniken, hat in über 60 Jahren eine beeindruckende Kunstsammlung aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Werken des Künstlers Arnulf Rainer, dessen Übermalungen heute in Museen wie dem Centre Pompidou in Paris, der Tate Modern in London oder dem MoMA in New York zu sehen sind.
Vor kurzem hat Helmut Zambo nun einen Großteil seiner Sammlung als Schenkung an das Land Niederösterreich übergeben. Das Konvolut enthält auch 1000 Rainer-Werke, darunter zentrale Arbeiten aus allen Schaffensphasen. Eine großzügige Schenkung, die nicht nur auf einen Wert von über 40 Millionen Euro geschätzt wird, sondern die auch die Bestände der Landessammlungen Niederösterreich erheblich aufwerten.
Wir, das sind Sascha Worich und Andreas Maurer, haben den 85-jährigen passionierten Kunstsammler in seiner Wiener Wohnung besucht, die damals noch bis unter die Decke mit Rainer-Bildern behängt war. Zusammen haben wir über seine Sammelleidenschaft gesprochen, was die Werke Arnulf Rainers für ihn bedeuten und was eigentlich das erste Bild war, das er erstanden hat.
Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, von 30. Januar bis 14. Februar 2025 findet beim Wiener Dorotheum unsere zweite Charity-Auktion statt. Diesmal mit rund 40 Werken von jungen und bereits etablierten KünstlerInnen, die zugunsten von Ärzte ohne Grenzen versteigert werden. Mehr Informationen zu den KünstlerInnen und ihren Werken erhaltet ihr in unserem neuen Podcast-Channel Kunstblick Artists und auf unserer Webseite www.kunstblick-podcast.com. So, jetzt geht's weiter mit der neuen Folge. Viel Vergnügen!
Viel Vergnügen!
Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, da hing also der Hirsch im Tannenwald und der Sonnenuntergang bei Schnee. Zur Kunst bin ich gekommen, ich habe mit 15 oder 16 einen Fotoapparat mir gewünscht. Den bekam ich geschenkt, eine Zorke. Sie werden nicht wissen, was eine Zorke ist. Eine Zorke ist die russische Leica. 1946 haben die Russen nicht nur abmontiert die Raketenwerke, sondern sie haben auch die gesamten Leitzwerke in Wetzlar in Deutschland abmontiert und nach Sibirien verbracht. Und alle Techniker, alle Mitarbeiter mit. Und die haben dann jahrzehntelang die Leica nachgebaut aus den 30er Jahren. So, also mein Vater hat mit einem russischen Soldaten getauscht, gegen eine Flasche Schnaps, hat er die Sorge bekommen und ich habe begonnen damit zu fotografieren. So Samstagnachmittags, Sonntag halt nach der Schule, ne? Und hatte das Glück, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war ein Pensionist, der Fotografie verrückt war, hatte zwei missratene Töchter, hat er gesagt, zwei sehr nette Mädels, denen habe ich Nachhilfeunterricht gegeben. Ne? Die eine war, glaube ich, 8 und die andere war 12 Jahre und habe sein Herz gewonnen, weil ich mich für seine Fotografie interessiert habe. Und er hatte Zugang zu abgelaufenem Filmmaterial, ja, weil er mal da in einem großen Werkmeister war und dann frühzeitig in die Pension ging. So, das heißt, er hat gesagt, wenn du willst, hier, nimm 10 Filme und fotografiere. Das habe ich getan. Im Badezimmer hatten wir die Dunkelkammer, haben wir auch selber entwickelt und eines Tages stehe ich vor einer Galerie und sehe ein Bild. Und der Franzose, der sagt, frappé par le foudre, vom Blitz getroffen. Das ging mir nicht aus dem Kopf, nicht aus dem Kopf, das Bild. Und ich bin da wieder immer hingegangen und also nach dem 4., 5. Mal habe ich mir ein Herz gefasst und bin einfach in die Galerie und habe gesagt, was kostet es? Schaut mich der Galerist an, seine Frau, bist du Lehrbuhr oder bist du Schüler? Na, sag ich, Schüler, hast du Taschengeld? Ja, wie viel? Na, so und so. Ja, sagt er, dann musst du 300 Monate dein Taschengeld bezahlen und dann gehört es dir. Na, sag ich, Dankeschön. Sagt er, die Frau, möchte einen Kaffee? Ja, dann haben sie mich ausgequatschelt. Ja, was hängt bei euch? Dann habe ich das Übliche halt gesagt, nicht? Was halt da so in einem Arbeiterhaushalt an der Wand hing. Und da sagt er, aber warum das? Sag ich, ich kann sie dann nicht sagen. Es geht mir nicht aus dem Sinn. Ja, ich würde das wahnsinnig gerne bei mir überm Bett hängen haben. Aha. Dann sagt er, ich habe eine Idee. Mein Bruder hat eine Tankstelle. Und dort hat er einen alten Pensionisten, der Samstag und Sonntag diese Tankstelle betreibt. Der muss jetzt für 6 Wochen ins Krankenhaus. Würdest du am Samstag nach der Schule und am Sonntag diese Tankstelle bedienen? Und das, was du dort verdienst, das gibst mir und dafür kriegst du das Bild. Naja, das habe ich dann mit meinen Eltern besprochen. Meine Mutter sagt, jetzt ist er endgültig narrisch geworden, ja. Also, mein Vater, ja, lass ihn, wenn er das will, wird schon irgendwelche Gründe geben. Dann noch meine Mutter, letztes Argument, aber bei euch wird jetzt eine Mädchenhauptschule aufgemacht. Du kommst wahnsinnig ins Hintertreffen mit Rendezvous. War 16, ja. Sagt, wurscht, ich hab das gemacht. Habe jede Woche mein Geld dorthin getragen und so nach der 3. Woche habe ich gefragt, wie ist denn das eigentlich mit dem Trinkgeld? Muss ich das auch abgeben? Nein, sagt er, das Trinkgeld kannst du dir behalten, selbstverständlich. Ich habe nur gesagt, deinen Lohn kriege ich. Naja, ich wurde Weltmeister im Trinkgeld bekommen. Ja, und mit dem Trinkgeld habe ich dann die 2. Arbeit angezahlt. Und die 1. Arbeit, wie wird sie noch, die Frage wird kommen, was war es? Es war ein abstraktes 100-Wasser-Aquarell. Ja, und da war er ja groß, der 100-Wasser, in den 50er, 60er Jahren noch. Ne? So hat's begonnen. Und dann habe ich bei den Künstlern, durch diese Galeristen, die haben mich mitgenommen, denen habe ich dann die Radierungen und Lithografien nummeriert und zusammengelegt, zur Unterschrift vorgelegt und bekam jedes Mal als Lohn ein Blatt. Und wenn ich dann schon einmal so 5, 6, 7 Blätter hatte, dann könnte ich sagen, können wir nicht tauschen, vielleicht gegen eine Zeichnung. Und nach 3 Zeichnungen können wir nicht gegen ein Aquarell tauschen. Der lange Rede, kurzer Sinn, wie ich die Matura gehabt habe, habe ich bereits eine kleine Sammlung Wiener Schule gehabt. Damit hat es angefangen.
Sie erzählen so schön, so leidenschaftlich über die Kunst, jetzt wollte ich Sie gar nicht unterbrechen, aber was hat Sie an dem 100-Wasser-Aquarell, ein gutes Investment überhaupt, was hat Sie damals so interessiert, beziehungsweise es ist ja großer Unterschied zwischen Kunst schauen und Kunst besitzen, also da ist ja nochmal ein großer Gedankenschritt dazwischen.
Schauen Sie mal, die Frage, die kann man nicht beantworten, das ist so, Sie erzählen einem Freund, ich habe die Frau meines Lebens getroffen, kennengelernt, ich bin sowas von verknallt in die, sie ist so groß. Großartig, sie ist so sensationell. Ich habe sie auf den ersten Blick geliebt. Aha. Man weiß es nicht. Und sowas auch mit dem Bild. Man, ich weiß es nicht. Es hat mich zutiefst berührt. Es hat mich zutiefst berührt. So wie es mir das nächste Mal gegangen ist, 1960, mit dem ersten Arnulf Rainer.
Stichwort Arnulf Rainer. Ich glaube, Sie haben um die 300 Werke des Künstlers. Woher kommt die Leidenschaft oder die Begeisterung? Was macht den Arnulf Rainer so besonders?
Die Frage könnten Sie sich doch selber beantworten. Was halten Sie? Gefällt Ihnen Rainer?
Ich finde die Arbeiten fantastisch.
Warum?
Er hat sowas Wildes, ich finde sowas Ungestümes,
ja,
in den Arbeiten. Es hat so eine Energie auch und die begeistert mich.
Ja, also Sie haben schon meine Frage beantwortet. Da kommen manche Dinge dazu. Wie bin ich zu dem Rainer gekommen? Ich hatte eine Studentenwohnung im 2. Bezirk und in diesem Haus, es war ein altes, bisschen heruntergekommenes Jugendstilhaus, hatte im letzten Stock der Otto Breicher, der wird Ihnen vielleicht noch was sagen, hatte dort ein Depot in einem ehemaligen Atelier. Und wenn er bei mir Licht sah, dann hat er geklopft, sagt, da gibt's einen Kaffee. Ja, da haben wir Kaffee getrunken. Und so eines Tages, sage ich, Sie schauen heute so angewidert, gefallen Ihnen die Bilder nicht? Doch, sagt er, das sind großartige Arbeiten. Sagt er, da gibt's gar nichts zum Sagen. Ja, aber wollen Sie Kunst sehen? war wie meiner. Und er sagt, da kommen sie am Dachboden. Und dort standen 20 Rainer Übermalungen und frühe Arbeiten aus den Jahren. Der Breicher war der erste Rainer-Sammler, was er da so als junger Journalist oder woher er immer das Geld verdient hatte. Sich ja wirklich vom Mund abgespart, aus dem hat es nicht viel gekostet. Naja, und ich war begeistert. Es war das zweite Mal vom Blitz getroffen. Sagen, ja, wieso? Was ist das? So ein schwarzer Fleck, das soll einen begeistern. Wenn man es sieht, wenn man es begreift, ja, gibt's übrigens ein ganz nettes, eine nette kleine Anekdote. Der Rainer ist mal gefragt worden nach einer Mondrian-Ausstellung. Sag mal, hast du's begriffen? Sagt er, wieso begriffen? Ich war ergriffen. Und man ist ergriffen, ja. Man ist ergriffen. Es ist diese Kompromisslosigkeit bei ihm, dieses Ungestüme, dieses Existenzielle. Man hat ja so beim Rainer das Gefühl wirklich manchmal, er schluckt und kotzt die Farbe aus und bringt sein ganzes Leben, bringt er ein. So wie es immer war. Und so habe ich 1960 bei ihm am Vormittag geklopft. Er hatte damals das Atelier in dem Haus, wo das Simpel ist, das Kabarett in der Wollzeile. Auch ein Dachboden, ohne Heizung natürlich. Und ja, dann bin ich nach längeren Gesprächen und Verhandlungen mit einer monatlichen Ratenvereinbarung, weil ich war Werkstudent, also ich hab Geld verdient, habe ich meinen ersten Rainer gekauft, 1960. Und das war das Schicksal, ja. Und durch den Rainer habe ich natürlich den Günter Brus kennengelernt, ne, der gesagt hat, gehen Sie mal zu dem. Also, das Schlüsselerlebnis war Arnulf Rainer.
Würden Sie aber sagen, die Bilder haben Sie vielleicht nicht nur ästhetisch berührt, sondern gerade Brus, Rainer, später dann Nietzsche, Schwarzkogler etc. waren ja die jungen Wilden damals in den 60er Jahren auch geächtet eigentlich, also mussten dann nach der berühmten Uniferkelei fluchtartig das Land verlassen, manche von ihnen. Hat Sie das vielleicht auch in Ihrer Jugend irgendwie berührt, weil Sie uns vorher erzählt haben im Gespräch, Wien war ein bisschen unter Anführungszeichen Fahrt in den 60ern?
Nein, überhaupt nicht. Nein, das war eben ein Faszinosum. Es war die Faszinosum natürlich der Künstlerpersönlichkeit, weil sind ja sonst nur lauter Fadeln herumgelaufen in dieser Stadt. Ne? Aber so die Abende im Café Alt-Wien mit den Gesprächen mit den Leuten, mit dem Spaß, mit der Hetz, was wir hatten, es war die Persönlichkeit dieser Leute. Schwarzkogel habe ich nicht gekannt, aber Brus natürlich und Rainer allen voran, Nietzsche auch, aber Nietzsche war ja nicht lustig, ne? Nietzsche hat ja keinen Humor gehabt, nicht? Das war, und der Rainer war halt Godfather. Der Rainer war das große Vorbild für die allen, obwohl er, ja, ich weiß nicht, 10 Jahre nur älter war, aber er war eine andere Generation. Er war kompromisslos im Wort des alles wurscht, was die gesagt haben. Der hat sich auch da entsprechend aufgeführt. Es ist eine so hundertprozentige Übereinstimmung, Identität des Künstlers und Werk. Und vielleicht war es das, was mich fasziniert hat, in dem eher Biedermeier geprägten, nicht einmal noch Jugendstil, ja, nur Biedermeier geprägten, wo sie wohin eingeladen waren, waren dort die Biedermeier-Möbeln und die Biedermeier-Bilder. Ist ja nichts dagegen einzuwenden. Aber die Leute wollten das nicht. Gibt's ja diese berühmte Geschichte aus der Galerie St. Stephan, glaube ich, wo der Rainer die beschimpft hat, nicht? Wo er richtig rabiat und ordinär wurde, die Leute als Arschlöcher tituliert hat und so. Ja, er war kompromisslos. Und auch in seinem Werk, was mich natürlich später dann auch fasziniert hat, der Rainer ist kein Stilkünstler. Er ist so wie der Picasso ein Themenkünstler. Wenn der Rainer mit einer Sache abgeschlossen hatte, dann war's das. Dann hätten sie, ich weiß nicht, silberne oder goldene Berge. Das mache ich nicht mehr. Schluss. Er hat was Neues begonnen. Trotzdem, er hat seine Handschrift, die sich konsequent durch das ganze Werk durchzieht. Und mir hat immer jemand gesagt, na gut, das ist ja dein Messias und du bist ja dein Jünger. Das war auf den Punkt gebracht, nicht? Ich war ein Jünger.
Weil das Wort kompromisslos schon öfters gefallen ist, das Sie so fasziniert hat an den Arbeiten von Arnulf Rainer, wären Sie gern damals kompromissloser gewesen oder waren Sie auch so kompromisslos?
Naja, die Frage ist müßig. Ich war insofern, dass ich nach dem Ende des ersten Studiums aus Wien weggegangen bin, dass ich gesagt habe, da heute ist nicht aus. Ja, mit dieser Biedermeier- und Kommerzialrat-Mentalität und wir werden schon keinen Richter brauchen, also keine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung, außer mit den Künstlern. Und durch die Künstler natürlich, durch das Sammeln, habe ich auch andere Sammler kennengelernt. Und das wurde dann ein sehr heterogener Freundeskreis, weil was machen drei Architekten, die zusammensitzen? Sie reden über Architektur. Was machen drei Zahnärzte, die zusammensitzen? Sie reden über Blomben und Kronen. Ja, und vielleicht Stifte, ich weiß nicht. Aber wenn ein Zahnarzt Kunst sammelt, ein Architekt Kunst sammelt und ein Elektromeister Kunst sammelt, dann reden sie über die Kunst. Und das hat mich fasziniert. Und so ist auch ein ganz heterogener Freundeskreis, der natürlich eine starke innere Homogenität hat. Das war, der gemeinsame Nenner war die Kunst. Und da konnte man stundenlang gescheit drüber reden, mehr oder weniger.
Jetzt hatten Sie gemeint, gerade dieser Kontakt zu den Künstlern war Ihnen auch immer wichtig, eben der Kontakt zum Rainer, zum Bruce, auch zu anderen. Ich glaube, Sie hatten auch mal erwähnt, es gab auch mal bei Ihnen Arbeiten von verstorbenen Künstlern, von Schiele beispielsweise.
Ich habe Künstlern aus rein karitativen Überlegungen einem armen Kunsthändler ein Schiele-Aquarell abgekauft, um den Leopold zu strafen, der ihn so runtergehandelt hat, dass ich gesagt habe, das tut mir leid. Das ging natürlich dann später den Weg des Tausches gegen Rainer, dreimal dürfen's raten, nicht? Nein, das hat mich nicht interessiert als Sammler. Natürlich, für mich, ja, ich würde gerne Giacometti, eine Skulptur haben, ich würde gerne Goya haben. Ich hätte natürlich gerne eine Sammlung Van Gogh. Ich hätte sehr, sehr gerne eine Sammlung Max Beckmann. Nur das ist nicht meine Welt. Ich habe im Prinzip stimmt, da gibt's immer Ausnahmen, eigentlich nur die Kunst gesammelt von Künstlern, die ich kennenlernen konnte, nicht? Da gibt es eine Ausnahme, ein französischer Künstler, der auch einen großen Stellenwert hat, werden Sie gar nicht kennen, Gaston Chézac. Wunderbar, ja. Der hat den Dubuffet wieder zurück zum Malen gebracht. Ein ganz einfacher Mann, großartig. Also so. Und ich habe durch den Arnulf Rainer habe ich Art Brütt kennengelernt. Durch den Rainer, als ich bei ihm im Atelier da Zeichnungen liegen sah, in der Marienhilfer Straße, wo er damals das Atelier hatte, so, was ist das, sind ja toll, die Zeichnungen. Sagt der Gugging, sagt ihnen das, was mir auch so Ihren anstellt. Ja, sagt er, aber da gibt es eben auch einen sehr tollen Mann, den Professor Navratil, der hat da so einen Künstler aufgebaut und das nennt man Art Brüt. Aha, so brutal. Nein, sagt er, nicht brutal. Es ist eben Außenseiter. Aber sagt er, ich fahre morgen sowieso raus, wollen Sie mitfahren? Und das muss gewesen sein, 1900, ich weiß es nicht mehr genau, 66, 67, spätestens 68, ja, also so in der zweiten Hälfte der 60er Jahre. Und war da auch begeistert, vor allem von den Zeichnungen von Johann Hauser, ja, vom August Waller. Naja, dann bin ich es also auch nach Hause gegangen und habe dann, Tschirtner hatte ich zwei gekauft, oder es hat ja alles nichts gekostet. Und es war faszinierend. Das ist dann eine große Leidenschaft geworden, eine große Art Brütsammlung, auch international, eben auch Leute, die schon längst verstorben waren, so wie der Wölfli, mit dem alles angefangen hat, oder Louis Sutter. Also da gibt's viele Namen, bekannte, bedeutende, auch nicht so bekannte, aber bedeutend sind sie alle. Also das ist ein zweites Leben, und da bin ich auch, eigentlich wenn ich in Wien war, ich habe nicht mehr in Wien gelebt, jedes Mal habe ich einen Besuch in Gugging gemacht, ne, und mich mit dem Johann Hauser unterhalten. Das war immer sehr, sehr interessant, weil er hat mich schon am Eingang abgepasst, er hat gesagt, ja, komm zu mir, das sind ja alles Narren hier, alles Narren, ich zeig dir mal wirklich gute Sachen, ja, komm zu mir. Er wollte vorab schon in den Verkauf gehen, ne? Und ja, es war zwar alles Norn, aber es sind große Künstler, Individualpersönlichkeiten. Sie haben die großen Namen, die großen, die bedeutenden, haben alle eine Persönlichkeit und einen persönlichen Stil auch entwickelt, praktiziert, wo man sagen muss, jetzt zum Beispiel gerade, es gibt jetzt einen neuen, ist auch schon ein älterer Herr, den Herrn Strobel, der ist jetzt auf der Biennale in Venedig, ist, ich glaube, mit 16 Arbeiten vertreten. Sensationell, ja. Der lebt nicht in Gugging. Ich weiß, ich kann ihn nicht wirklich einordnen, aber ich kann seine wunderbaren Zeichnungen und Aquarelle einordnen. Das ist ein eigenständiges, großartiges Werk. Das ist so der Rahmen. Und vielleicht sollte man das noch sagen, weil die Leute sagen, ja, wie sagen Sie mal, muss man muss man den 300 Reiners haben? Die Antwort ist ja. Hätte das Schicksal anders gewürfelt und ich wäre ein Millionärssohn und hätte gesammelt und hätte vielleicht Miró oder Chagall gesammelt. Mit Chagall wäre man mit 10 Bildern ausgekommen, mit Miró vielleicht mit 20. Hätte man Picasso gesammelt, hätte man 500 haben müssen mindestens, um ihm gerecht zu werden. Und bei Rainer ist es eben auch so. Man kann nicht beim Rainer sagen, mit 10 Bildern hat man den Rainer, kennt man den Rainer. Nein, man muss vom Rainer 300 haben. Eigentlich müsste man 500 haben. Das habe ich aber leider nicht geschafft.
Vielleicht kommt ja noch ein bisschen was dazu zur Sammlung. Wir sitzen hier in Ihrer Wiener Wohnung, umgeben von Kunst, von August Waller, von Arnulf Rainer, natürlich viel Arnulf Rainer, von Navratil Ölbilder etc., auch Günter Brus, einige arbeiten da. Sie leben intensiv mit der Kunst, also Rahmen hängt fast an Rahmen. Man kann schon fast sagen, eine biedermeierliche Hängung sogar.
Petersburger Hängung.
Petersburger
nennt man das.
Ja. Petersburger Hängung. Was macht die Kunst oder was hat die Kunst bis jetzt mit Ihnen gemacht, wenn Sie täglich sehen, von ihr umgeben sind?
Auf alle Fälle einen gescheiteren, besseren Menschen. Nummer eins. Kompromisslos in manchen Dingen. Nummer drei habe ich der Kunst alles zu verdanken. Ich habe durch Verkauf von 2 Bildern habe ich mir ein Haus finanzieren können, das ich mir gebaut habe, was so wie ein kleines Museum ist für mich durch die Kunst. Ich habe die 2 wichtigsten Frauen meines Lebens durch die Kunst kennengelernt. Also die Kunst ist eigentlich sozusagen der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und das gilt auch für meine Freunde, für die Künstler. Das ist eine Bereicherung, die die wenigsten erfahren haben. Weil viele wohlhabende Leute sind nur hinter dem Geld her. Viele Manager sind eigentlich Fachidioten, was nicht ausschließt, dass sie sehr erfolgreich sein können. Aber wirklich gelebt haben sie nicht. Ja, das Leben haben sie nicht kennengelernt. Und das macht das Befassen mit der Kunst. Ja, es muss nicht unbedingt nur Malerei sein, Skulpturen. Das kann genauso gut Literatur sein. Ja, das kann genauso gut Musik sein. Könnt ihr Geschichten erzählen? Sensationell.
Der Kunstsammler und Unternehmer Helmut Zambo war unser heutiger Gesprächspartner. Einige seiner Werke, die er den Landessammlungen Niederösterreich geschenkt hat, sind aktuell im Rainer Museum in Baden bei Wien zu sehen.
Helmut Zambo hat die Ausstellung mit dem Titel Arnulf Rainer – Das Nichts gegen Alles sogar mitkuratiert. Es handelt sich dabei um die Jubiläumsschau zu Rainers 95. Geburtstag. Nähere Informationen dazu findet ihr wie immer in den Links zur Folge und auf unserer Homepage www.kunstblick-podcast.com.
Und nicht vergessen, von 30. Jänner bis 14. Februar 2025 findet die 2. Kunstblick-Auktion statt. Mehr Infos dazu im Podcast-Channel Kunstblick Artists und auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal und viel Vergnügen, euer Andreas Maurer
und Sascha Worrich.